Folge 115 von Football's Coming Home ist am Start. Hallöchen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Erstmal ein dickes Sorry, ihr werdet es mitbekommen haben. Letzte Woche gab es keine Folge, aber ihr versteht das hoffentlich, dass ich nach sehr anstrengenden Wochen und ich hatte jetzt mal ein paar Tage am Stück frei und ich bräuchte die Tage. Deswegen, Entschuldigung, dass ich letzte Woche mal ein bisschen Urlaub gemacht habe, aber wir sind ja wieder zurück und das pünktlich zur 35. Deutschen Meisterschaft vom FC Bayern, den die gerade eingetütet haben. Das Spiel ist gerade zu Ende gegangen, 4:1, werden wir unter anderem natürlich auch drüber sprechen und das tue ich heute mit dem lieben Finn mal wieder. Grüße dich, du kommst auch gerade frisch vom Fußballplatz.
Richtig, ich freue mich auch sehr, wieder dabei zu sein, aber ich freue mich auch sehr, jetzt wieder zu Hause zu sein. Ich weiß nicht genau, wie es bei dir ist, aber hier regnet es in Strömen.
Oh, wirklich?
Es ist, ja, den ganzen Nachmittag schon.
Bei mir strahlender Sonnenschein. Ich sehe hier den Sonnenuntergang so leicht. What? Was ist los?
Mach mich nicht neidisch.
Ja, doch.
Ich weiß auch nicht. Das Wetter passt sich der Stadt an.
Ja, eigentlich müsste es ja bei mir so sein, weil die Leute sagen ja immer klischeehaft, Duisburg ist eine hässliche Stadt. Insofern macht das gar nicht so viel Sinn. Aber gut, okay, ich freue mich über den sehr schönen Sonnenschein hier und vielleicht schicke ich ihn dir heute Abend noch hinüber. Gucken wir mal, vielleicht klappt das noch.
Hoffentlich.
Aber wollen wir mal in unsere Folge hier reingehen. Und zwar, unser Thema der Woche beschäftigt sich heute mit dem Abschneiden der deutschen Teams im Europapokal. Denn es waren ja nicht nur die Bayern unterwegs in einem unfassbaren Spiel. Darüber werden wir sehr ausführlich reden. Aber natürlich auch ein paar Worte zu Freiburg und den Mainzern verlieren. Das ist, glaube ich, angemessen an dieser Stelle. Dann gehen wir wie immer durch den Bundesliga-Spieltag, haben unseren Fail, unseren Ehrenmann oder Ehrenfrau der Woche. Könnt euch jetzt sicherlich schon vorstellen, wer bei Finn die Ehrenfrau sein könnte. Werden wir natürlich auch drüber sprechen. Und dann noch zwei, drei kleine Sachen in der Ist noch was Kategorie. Und ich würde mal sagen, fangen wir an mit dem Thema der Woche. Doch bevor wir über Bayern gegen Real Madrid spielen, müssen wir vielleicht so ein bisschen dieses Spiel gegen Stuttgart, wir müssen das jetzt nicht tiefen analysieren oder so. Dementsprechend machen wir das aber einfach kurz. Herzlichen Glückwunsch zur 35. Deutschen Meisterschaft. Die Dortmunder haben gestern in Hoffenheim verloren. Dadurch haben sie es möglich gemacht und die Bayern haben den Matchball mit Bravour genommen. Ja, war zu erwarten. War im Prinzip eigentlich nur die Frage, wann es passieren wird, im Prinzip.
Ja, wobei das ja wieder damit angefangen hat, mal wieder, dass die Bayern erstmal zurückgelegen haben und dann innerhalb von ungefähr 6 Minuten, glaube ich, dann wieder 3 Tore geschossen haben und das Spiel dann somit auch vor der Halbzeit noch gedreht und dann später auch entschieden haben. Hat man, also zumindest ich, als ich es gesehen habe, habe ich etwas Hoffnung noch gehabt, dass Stuttgart da vielleicht noch ein bisschen mehr gegenhalten kann. Aber ich habe auch das Real Madrid-Spiel gesehen und so, wie die Bayern gerade spielen, was sie für eine unglaubliche taktische Disziplin haben, die sie an den Tag legen, dass es immer noch unvorhersehbar ist für die Gegner, wer wohin läuft, wer welchen Laufweg macht. Da kann man einfach nicht lange gegenhalten. Die zwingen die Gegner quasi dazu, Fehler zu machen irgendwann. Das waren sehr ansehnliche Tore.
Man muss natürlich auch dazu sagen, die Bayern heute vor allem mit einer B11, kann man schon sagen, angefangen. Ich kann verstehen, dass viele gerade auch nach dieser Saison wieder sagen, boah, die Bundesliga. Also wenn es selbst ein FC Bayern schafft, hinten raus den VfB so zu dominieren, die ja nun wirklich auch eine sehr gute Mannschaft haben, ja, kann ich da schon verstehen, dass viele Leute dann sagen, Bundesliga, zumindest was den Meisterschaftskampf angeht, bockt jetzt nicht so richtig. Aber was soll ich machen?
Ja, du freust dich,
ja,
das weiß ich.
Natürlich, ich gehe jetzt natürlich, weil Leute immer wieder sagen, boah, wird dir nicht langweilig, jedes Jahr die deutsche Meisterschaft. Natürlich geht man nicht mehr so aus dem Sulki. Ist doch vollkommen klar. So, aber auf der anderen Seite, ne, vor 2 Jahren, denkt mal an Leverkusen. Gerade in diesem Jahr hat man gemerkt, es ist halt nicht so super selbstverständlich. Ne? Also sie müssen
ja,
trotzdem.
Überraschungen gibt es immer.
Ja, und sie müssen aber trotzdem auch viel investieren. Also es kommt nicht von allein. So, und ja, natürlich, wie damals die Leverkusener, ist auch heute in München keiner auf den Platz gerannt. Sicher geht alles ein bisschen gesitteter zu, aber trotzdem ist es eine überragende Leistung jedes Jahr aufs Neue und man freut sich auch jedes Jahr darüber. Ist bei mir
das
zumindest.
Das schmälert das ja nicht im geringsten. Nee, finde ich auch nicht. Es ist meiner Meinung nach auch ein Unterschied, ob man eben gerne Spiele oder die Meisterschaften generell, ob man da eher so ein Fan davon ist, wenn dann eben Spannung aufgebaut wird und dann gewinnt der und dann gewinnt der und dann sind die Punkte gleich und so weiter. Aber ich finde, dass es auch einfach schön ist, den Bayern beim Fußballspielen zuzusehen. Ich bin jetzt kein ausgesprochener Fan oder irgendwie sowas. Aber es gibt ja auch einen Grund, warum die so eine gute Torbilanz haben und so viele Spiele eben gewinnen. Weil die einfach unglaublich effektiven und vor allem auch taktisch hoch anspruchsvollen Fußball spielen. Und die Meisterschaft ist ja jetzt, zumal sie jetzt auch schon feststeht, ist ja dann auch nicht unverdient oder irgendwie sowas. Es schmälert die Leistung nicht im geringsten, dass das jetzt mal wieder oder dass sie jetzt wieder mehrere Male hintereinander Meister geworden sind oder jetzt eben auch, die sind schon wieder Meister. Ja, aber es sind ja trotzdem immer, es kommen immer wieder neue Spieler dazu und so weiter. Also das auch über so eine lange Zeit auch diese Leistung zu halten und der Anspruch, der ja auch irgendwann da ist, dass die Bayern eben gut spielen müssen, dem auch standzuhalten, finde ich trotzdem beeindruckend. Das nimmt dem nichts weg.
Ja, vor allem, wie gesagt, dass du nach so einer Woche gegen Real Madrid, gegen den VfB Stuttgart, gegen eine gute Mannschaft, du da eine BF hinstellst und die insgesamt dann trotzdem so performt, dass am Ende der Sieg nicht gefährdet ist. Ne? Also das definitiv ist ja so ein bisschen auch das Abstruse an der Geschichte. Muss ja auch dazu sagen, weil ich vorhin gesagt habe, die Meisterschaft war ja jetzt nur noch in der Theorie offen, weil gestern nach der Niederlage hätte der BVB punktemäßig, selbst wenn die Bayern heute verloren hätten, nur noch gleichziehen können und hätten dann die Tordifferenz ausgleichen müssen. Mit plus 48 Toren, ja, das ist eher unwahrscheinlich.
Also auf dem Papier durfte man das dann noch nicht sagen, aber eigentlich war das dann auch schon klar.
Ja, genau.
Aber dass es nicht möglich ist.
Aber punktemäßig ist das jetzt auch durch. Dementsprechend kommen wir jetzt mal zur Champions League-Woche. Und das Hinspiel war ja schon bekloppt. Und das Rückspiel wurde noch bekloppter. Ich glaube, alle, die währenddessen Arsenal gegen Sporting geguckt haben, haben sich hinterher in den Schlaf geweint.
Ja, das glaube ich auch.
Und ich möchte an dieser Stelle erstmal sagen, vielen Dank an beide Mannschaften und dementsprechend sind die Ehrenmänner der Woche Real Madrid und der FC Bayern München. Vielen Dank für dieses grandiose Fußballspiel, Drama pur, Schiedsrichterfehlentscheidungen, werden wir gleich drüber sprechen. Aber insgesamt dieses gesamte Konstrukt, diese Stimmung und dann am Ende dieses Fußballspiel, Wahnsinn. Es war nicht gut fürs Herz, aber
das glaube ich dir. Das glaube ich dir sehr.
Aber
als neutraler Zuschauer war es überragend.
Ja, natürlich. Und hallo, wenn du Spannung bis zum Schluss hast, so feierst du die Siege ja am Ende des Tages auch viel mehr. So, also ich war ja leider in München, also was heißt leider, ich habe leider keine Karten gekriegt, so, aber dann war ich halt mit hunderten Bayern-Fans irgendwo in der Münchner Innenstadt in einem Pub eingepfercht, kann man glaube ich sagen, und es ging dann hinterher richtig ab. Also das Bier ist geflogen, genauso wie im Stadion, kann man im Prinzip sagen. Ja, und wie es dann halt so bei so einem dramatischen Spielen passiert, dann liegt man sich am Ende mit fremden Leuten in den Armen, bevor man sich, wie gesagt, vorher noch schön mit Bier gegenseitig eingeseift hat, wie es halt so ist. Im Stadion war es ja genauso. Aber das ist, weißt du, davon lebt das ganze Ding ja auch, ne? Und das macht die ganze Geschichte richtig geil.
Ja, das sind die Emotionen, die man auch teilweise so nur in einer Sportart eben gemeinsam erleben kann, was das Ganze ja auch so besonders macht.
Ich habe ja eben schon angesprochen, beide Teams sind die Ehrenmänner der Woche, weil sie uns ein unfassbares Fußballspiel beschert haben. Ich glaube, ich kann meinen Fail der Woche gleichzeitig auch vorziehen. Denn das, was Real Madrid, also letztendlich hat Real Madrid ja Dinge hinterher getan, gesagt, die ja fast schon klischeehaft sind, weil in La Liga ziehen sie es ja schon seit 2 Jahren durch, dass der Schiedsrichter andauernd schuld ist. So war es an diesem Abend natürlich auch. Wir werden ja gleich drüber sprechen. Man kann über die gelb-rote Karte von Camavinga natürlich streiten, ob die jetzt in dem Kontext vielleicht zu hart war. Aber
kann man das?
Finde ich schon. Aber selbst wenn selbst wenn, muss man ja abstruserweise, das hat hinterher natürlich kein Realverantwortlicher erwähnt, warum auch, dass sowohl das Foul von Konrad Leimer an Brahim Diaz keins war, das war ja vor diesem Freistoß, der dann zum 2:1 führte von Arda Güler, und dass ja dann wohlgemerkt ja auch der dritte Treffer vorher, oder verwechsel ich das gerade? Nee, der dritte Treffer müsste es gewesen sein, vorher von Mbappé, da erstmal ein Foulspiel von Rüdiger an Stanisic stattgefunden hat, was auch nicht geahndet wurde. Also im Endeffekt zwei klare Fehlentscheidungen gegen eine mögliche, und da finde ich es schon abstrus. Aber das ist typisch Real Madrid. Ein Haufen voller lächerlicher Babys, oder ich will nicht Babys sagen, es sind ungezogene Männer. Und Florentino Perez lebt es von oben ja vor. Weißt du, musst ja nicht wundern, dass die Spieler alle so sind. Ne,
gar nicht, das kommt ja nicht von ja. irgendwoher.
Oder dieses auch der Bild Trainer alleine. Abeloa.
Der Schiedsrichter
Abeloa, was er dann im Anschluss auf der PK wieder gesagt hat. Ich dachte mir, Junge, ey, kommt mal in der Realität
war
an,
so
wirklich.
So unglaublich irgendwie, natürlich, und du verlierst das Spiel, das war ja auch streckenweise dann wirklich, dass man nicht wusste, was als nächstes passiert, was das Ganze ja als neutralen Zuschauer, also für einen neutralen Zuschauer auch so spannend gemacht hat, und dann pfeift der Schiedsrichter das Spiel ab und bestimmt 8 oder 9 Real Madrid-Spieler rennen zum Schiedsrichtergespann und erzählen denen irgendetwas. Das war so, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, es sieht auch einfach wirklich armselig aus. Und Arda Güler sagt dann noch irgendwas besonders Dämliches und kriegt dann, nachdem das Spiel zu Ende ist, auch noch die glattrote Karte.
Es ist, so es ist vor allem nicht mal berechtigt. Also, es wäre ja schon schlimm genug. Also, ich könnte ja wenigstens, wenn die Entscheidungen eindeutig zulasten von Real Madrid gefällt worden wären, könnte ich das emotional ja sogar noch nachvollziehen. Aber es ist halt einfach unberechtigt. Und die sehen das einfach nicht ein. Und das ist das, was ich wahnsinnig Nein. finde, wirklich.
Es ist absurd, verrückt, alles. Jegliches Adjektiv, was man da irgendwie noch dazu
Und Real hat ja jahrelang in der Champions League von Fehlentscheidungen profitiert. Also die müssen es gerade nötig haben, sich darüber zu beschweren. Weißt du, das war für mich dann hinten raus, aber so eine, muss ich sagen, so eine Genugtuung, wirklich, die da heulen zu sehen. Sorry, jetzt, ich werde jetzt mal ein bisschen unsachlich an der Stelle auch. Aber es war so eine Genugtuung. Und das Schöne ist ja, bis auf Real Madrid, gefühlt ganz Europa hat das gefeiert. Das finde ich halt mega. Weißt du, in der Sache vereint. Ja,
also auch Leute, die neutral
oder
zugeschaut
die,
haben.
Oder
waren
die
auch
keine
eher,
Bayern-Fans
sind. Also man war nicht wirklich
sind,
für
keine
Bayern.
Bayern-Fans sind sogar.
Man war nicht wirklich für Bayern, aber man war gegen Real Madrid. Das kann man auf jeden Fall. Das gilt auch für mich. Und mein Kumpel, mit dem ich das zusammengeguckt habe, wir haben uns auch sehr gefreut, dass Bayern gewonnen hat. Einfach, weil wir uns auch nicht mit dem Gedanken anfreunden wollten, dass Real Madrid irgendwie da jubeln vom Platz geht.
Wir haben ja eben schon über diese Aktion von Camavinga gesprochen. Es war natürlich so, also im ersten Moment, ich glaube, das ist wieder so ein Ding, so rein regeltechnisch musst du die gelb-rote Karte geben wahrscheinlich. Er hat ja hinterher, glaube ich, später in einem Post auch noch mal sich dafür entschuldigt, was ich auch witzig fand, weil dafür, dass alle sich aufgeregt haben, wie unfair diese Entscheidung war, ist es ja schon ein bisschen merkwürdig, dass er dann hinterher nach ein paar Tagen sich doch dafür entschuldigt und sagt, das war dumm von mir. Ne? Also widerspricht sich ja eigentlich auch ein bisschen, oder?
Also entweder wenn ich nichts gemacht habe, dann muss ich mich auch für nichts entschuldigen. Ne? Also irgendwie, weil das ist mein Fail der Woche. Wirklich, ich bin auch nicht der Meinung, dass man über diese gelb-rote Karte in irgendeiner Art und Weise diskutieren kann. Die gelbe Karte, die er vorher bekommt, ist auch völlig in Ordnung. Er macht ein taktisches Foul an Musiala, war das, glaube ich, den er am Trikot festhält. Kriegt gelb, alles in Ordnung. Und dann foult er Kane, glaube ich. Also das Foul an sich war nicht gelbwürdig, war auch nicht so. Und dann wird Bayern eben Freistoß zugesprochen und der Schiedsrichter pfeift und er läuft dann mit dem Ball weiter und weiter und weiter und spielt den Ball danach auch noch nicht irgendwie zu Kane zurück, sondern noch zu einem Mitspieler von sich irgendwie. Und das ist, was ja auch, wo die Schiedsrichter auch darum gebeten wurden, dass man das verschärft umsetzt, wenn ein Spieler oder vor allem ein gegnerischer Spieler die Spielfortsetzung verhindert, das ist unsportlich. Und Unsportlichkeiten haben eine gelbe Karte zur Folge. Und wenn ich in dem Moment dieser Spieler bin, muss mir bewusst sein, dass ich schon eine gelbe Karte habe und dass die Aktion, die ich gerade ausführe, auch eine gelb-rote Karte zur Folge haben kann. Und dann muss ich das einfach sein lassen. Das ist auch nichts irgendwie, wo man, wenn er jetzt gegrätscht hätte und er hätte sich ein bisschen verschätzt und kriegt dann eine gelb-rote Karte, ist das zwar auch bitter, aber das könnte ich noch irgendwie nachvollziehen. Aber das war für mich einfach pure Dämlichkeit, das so zu machen. Ich weiß nicht, was ich dazu
anderes sagen Vielleicht, wenn soll. Du da einen Schiedsrichter hast, der da vielleicht noch ein bisschen mehr Goodwill hat, der sieht vielleicht in der Situation weg und sagt, du beim nächsten Mal aber lässt es sein. Aber nochmal, man kann dem Schiedsrichter keinen Vorwurf machen, dass er da hart durchgreift. Und nochmal, vor allem, muss ich ja vorstellen, Kammerwinger wurde ja eingewechselt, ne? Also das ist ja, das macht das Ganze ja
das ist denn, das
noch absurder. Du kommst als Einwechselspieler rein und dann machst du denn da sowas? Also das ist ja...
Der Trainer hat sich für dich entschieden, weil er der Meinung war, dass du deinem Team jetzt nochmal in irgendeiner Art und Weise Hilfe oder einen Vorteil verschaffen kannst. Und du kommst aufs Feld, bekommst eine gelbe Karte für ein taktisches Foul und kriegst dann eine gelb-rote Karte für eine Dämlichkeit und dann ist dein Team einer weniger. Herzlichen Glückwunsch. Das hat der Trainer sich, glaube ich, anders vorgestellt.
Auf jeden Fall. Man muss auch, zwei Sachen möchte ich noch ansprechen bezüglich auch Manuel Neuer. Der ja im Hinspiel, kann man ja schon mit Recht sagen, den Sieg festgehalten hat. Sagen wir mal aber so, die Spannung im Rückspiel doch aufgrund seiner Aktion doch enorm befeuert hat. Also, das nach einer Minute diesen Ball da zu spielen, das geht nicht. Wobei ich tatsächlich sagen muss, mich das zweite Tor mehr aufgeregt hat. Tatsächlich. Ich fand ehrlich, der Freistoß.
Was war das?
Der Freistoß. Da haben hinterher...
Okay, ich bin gespannt.
Ne? Also, da gibt es auch sehr unterschiedliche Meinungen zu, habe ich den Eindruck. Ich habe das mehrfach gesehen und dachte, für mich ein klarer Torwartfehler. Der Freistoß flattert vielleicht ein bisschen. Der ist auch hart geschossen. Also, ist gut geschossen von Güler. Aber Neuer muss den haben. Wenn du da an... er springt ja nicht mal richtig. Das ist schon aus meiner Sicht schon mal der erste Fehler. Und wie geht er da hin? Mit einer Hand, anstatt überzugreifen, geht er dann so halb so mit einer Patschehand, also auch nicht mal ausgestreckter Arm, sondern er geht mit einer Patschehand dahin. So unter dem Motto, er dachte, glaube ich, nicht, dass da über ihm das Tor noch ist. So sah das aus. So, und das, also für mich war das, und ich verstehe die Diskussion ehrlicherweise nicht, du bist vielleicht anderer Meinung, wahrscheinlich, wenn du so redest, aber für mich.
Ich warte,
für mich,
bis du fertig bist.
Ist die erste Situation natürlich ein deutlicher Torwartfehler, aber deutlich mehr geärgert habe ich mich tatsächlich über das zweite Ding, weil, also, den muss er haben. Bist du da anderer Meinung?
Okay. Ich bin da völlig anderer
interessant.
Meinung. Interessant. Ich mansplaine dich gleich mal ein bisschen.
Okay, hau raus.
zum ersten Tor, also erstmal auch zum ersten Ding zu Arda Güler, dass er den da auch so direkt reinmacht und die Chance direkt nutzt, weil er auch nicht damit gerechnet hat. Auch super, auch technisch anspruchsvoll, was man auch gerne mal vergisst. Dass diesen Fehlpass, den Neuer gespielt hat, ist ein Fehlpass, der unter Feldspielern 5 bis 10 Mal pro Spiel vorkommt. Er guckt, also meiner Meinung nach, er guckt hoch, sieht Kimmich, guckt wieder zum Ball. In der Zeit, wo er zum Ball guckt, bewegt Kimmich sich schon 2, 3 Schritte weiter und dann spielt er den Ball dorthin, wo Kimmich eben gestanden hat. Kimmich war da aber eben nicht mehr, sondern ein Gegenspieler. Das natürlich darf dir das nicht passieren, gar keine Frage, aber das war jetzt für mich, also ich konnte das schon nachvollziehen, ich habe auch schon solche Fehlpässe im Tor gespielt. Das ist jetzt natürlich blöd gewesen, auch dass dadurch halt gleich ein Gegentor fällt und weil du eben dann auch technisch herausragende Gegenspieler hast. Wenn dir das halt gegen Mainz passiert und den Ball kriegt irgendjemand anders, dann semmelt er den halt übers Tor und es interessiert keinen. Und daraus ist dann halt auch gleich ein Gegentor geworden. Zum Freistoß. Wenn man, das gibt's ja dann, du stellst ja die Mauer auf die eine Seite und stellst dich dann selber auf die andere Seite, damit du den Ball sehen kannst. Und die Mauer ist ja auch dafür da, dass auf diese Seite eben kein Ball kommt. Und der Freistoß war herausragend getreten. Er war genau, fast genau in den Winkel. Und meiner Meinung nach, Courtois oder Donnarumma hätte den vielleicht erreicht. Aber ich kann verstehen, warum Neuer auch nicht abgesprungen ist. Der Ball hatte trotz ein sehr hohes Tempo. Man sieht das ja dann 4-5 Mal in Zeitlupe. Dann nimmt man das nicht mehr so wahr, wie schnell dieser Ball eigentlich ist. Und um abzuspringen, um in einen Hechtsprung zu kommen, du stehst ja in der Grundstellung, schulterbreit da. Damit du einen Hechtsprung machen kannst, brauchst du einen Stemmschritt. Du machst den Fuß schräg nach vorne und drückst dich dann über dein Bein ab, um dann im besten Fall überzugreifen. Das Übergreifen dauert viel, viel länger, als die eine Hand hinzunehmen. Deswegen nimmt man das Übergreifen vor allem bei Bällen, die über meinen Kopf kommen ungefähr, damit ich den Ball wegwischen kann. Aber wenn der Ball wirklich so weit im Winkel ist, hätte ich auch wahrscheinlich meine linke Hand genommen, weil man da einfach schneller da ist. Und Neuer hatte auch vielleicht, weil seine Reflexe nicht mehr ganz so gut sind und ein paar Millisekunden langsamer sind, ihm hat die Zeit gefehlt, diesen Stemmschritt auszuführen, um in den Hechtsprung zu kommen. Als er sich gerade einen Schritt zur Seite bewegt hat, also als er gerade in dieser Bewegung war, war der Ball schon an Tars Kopf vorbei und fast im Tor. Und dann war das eben seine letzte Möglichkeit, noch irgendwie versuchen, an den Ball zu kommen, eben quasi aus dem Stand diesen komischen Hüpfer zu machen, wo er dann so halb im Netz hängen geblieben ist. Also ich würde das nicht als klaren Torwartfehler bezeichnen, sondern vielleicht ein Stellungsfehler, wenn er dann doch zu weit rechts gestanden hat oder das unterschätzt hat. Ich würde auch nicht sagen, dass der Ball unhaltbar ist. Ich würde das lieber umdrehen und einfach sagen, dass es ein herausragend geschossener Freistoß war, wo Neuer dann eben auch ein bisschen bescheuert aussieht, weil er halt keine Zeit hat, sich abzudrücken und dann halt auch noch so in das Tornetz reinfällt. Das ist, wenn der Ball im Tor liegt und man selber hängt dann da irgendwie im Netz fest, das ist nicht so, macht nicht so viel Spaß, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist nicht so toll. Also ich würde dir da so ein bisschen den Wind aus dem Segel nehmen, was das angeht. Aber ich kann natürlich auch verstehen, ich meine, ich habe 8 Jahre im Tor gespielt. Ich kann die Situation ja auch nachvollziehen. Und für jemanden, der noch nie in dieser Situation war oder einfach vom Torwartspiel auch generell nicht so viel Ahnung hat, kann ich auch natürlich total verstehen, dass man dann, dass es eben für einen so aussieht, als wäre es ein klarer Torwartfehler oder sonst irgendwas. Da bin ich auch bei Reportern immer ein bisschen allergisch, wenn die versuchen zu erklären, was der Torwart da gerade macht, obwohl sie halt nicht so viel Ahnung davon haben, aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
So, ich hoffe, ich habe meine Meinung einigermaßen diplomatisch ausgedrückt.
Ja, gut, auf das Glatteis habe ich mich ja auch gerade begeben. Also ich fand auch, da kann man jetzt aber auch drüber streiten, ich fand den Freistoß gar nicht so unfassbar platziert geschossen. Also ja, schon in die Ecke, aber so sehr im Winkel fand ich den ehrlicherweise nicht. Aber nochmal, da kann man jetzt drüber streiten, wenn wir uns jetzt noch, wir arbeiten ja jetzt auch gerade aus unserer Erinnerung heraus, ne, ich habe die Szene jetzt natürlich jetzt auch nicht direkt vor Augen und wahrscheinlich, gibt es da auch immer unterschiedliche Wahrnehmungen.
Aber nochmal ein letzter Satz dazu, den Freistoß eben so zu schießen, der Ball war, also das war ja auch relativ dicht am Strafraum, den Ball so zu schießen, dass er zwar über die ungefähr 1,90, 2 Meter hohe Mauer geht, und dann aber trotzdem rechtzeitig wieder runterfällt, dass er noch ins Tor geht, ist auch technisch hoch anspruchsvoll. Das ist viel, viel schwieriger, als den Ball einfach sozusagen gerade ins Tor zu schießen und er steigt halt permanent an und knallt dann irgendwie unter die Latte, sondern den Ball auch mit Kraft so zu schießen, dass er da sozusagen reinfällt. Mein erster Gedanke war, wow, was für ein technisch starker Fall.
Das war der unbestritten, ne? Also ich wollte damit nicht sagen, dass hier Arda Gülers Freistoß hier der letzte vom Mond war, ne? Also das war schon herausragend. Der hat schon ein gutes Füßchen. So, liebe türkische Community, jetzt aber nicht durchdrehen, ne? Aber ist ja klar, er ist ja auch bekannt dafür. Aber all in all, wie gesagt, ein absolut verrücktes Spiel. Ich möchte eine andere Sache noch mit reinwerfen. Es war natürlich vor allem hinten raus, nach dem Diaz-Tor, nach dem Olise-Tor, wieder alle hinterm Tor ausgerastet sind, war natürlich geil, sich das anzugucken. Hat leider auch 2 Fotografen getroffen, unabsichtlich, ne? Aber dabei, weil da halt auch einige Fenster dann im Innenraum waren und da natürlich wie wild mit den Spielern gejubelt haben, wurden dabei 2 Fotografen verletzt. Einer hat sogar mal kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Gute Besserung an dieser Stelle. Wie gesagt, war natürlich keine böse Absicht. Aber das könnte jetzt noch Konsequenzen haben für das Halbfinale gegen Paris. Nämlich die UEFA ermittelt, halte ich fest, wegen des Vorwurfs, Störung durch Zuschauer, Blockierung öffentlicher Wege, Werfen von Gegenständen und die Übermittlung für ein, nee, die Übermittlung einer für eine Sportveranstaltung ungeeigneter Botschaft. Also die ersten
eine Blockierung öffentlicher Wege, wenn die im
Innenraum weil,
mit den Fans.
Ja, weil die Fans haben. Im Innenraum waren. Deswegen haben ja die Wege da, die Rettungswege blockiert.
Ach so. Also, ah, so ist das. Ja, gut, okay. Also, das müssen die wahrscheinlich machen, weil das auch in irgendwelchen Regelungen steht. Aber was weißt du, was das für Konsequenzen
naja,
haben könnte?
Naja, dass sie die Südkurve sperren. Haben sie ja in dieser Saison schon mal gemacht. Und die UEFA und die FC Bayern-Fans sind ja auch nicht so die besten Freunde. Die ersten Punkte kann ich ja sogar noch nachvollziehen. Wobei ich auch sage, werfen von Gegenständen. Also, die haben ja jetzt nicht mit Absicht Leute beworfen, sondern als die Tore flog halt das Konfetti und die Bierbecher, so wie es halt immer ist. So, ne? Also da jetzt.
Ich wollte gerade sagen, das gehört, das ist ja im Stadion immer so. Es ist ja was anderes, wenn irgendwie ein Fotograf oder ein Mensch irgendwie gezielt beschmissen
hatten
wird.
Hatten wir auch wieder an diesem
dann
Wochenende.
Kann man,
ne?
Oder ein Spieler bei einer Ecke. Ja, definitiv, aber das ist ja dann trotzdem was anderes.
Aber
naja,
eines.
Mal gucken.
Ja, aber eine Sache, die ich noch komisch fand, hier dieses Ding, Übermittlung einer für eine Sportveranstaltung ungeeignete Botschaft. Da ging es wohl um ein Anti-UEFA-Banner.
Okay.
Das denke ich mir so, weil
da sind die eher
das
so
ist,
empfindlich,
ja. Das ist typisch freie Meinungsäußerung, ne? Also jetzt darfst du dich schon gar nicht mehr kritisch über die UEFA äußern, sondern weil das für den Wettbewerb ungeeignet ist.
Ja.
Alter Schwede, ja, alles.
Da fällt mir nichts zu ein. Ich weiß gar nicht, warum man die UEFA
ja,
nicht finden könnte. Das ist schon mal der erste Punkt. Und völlig
unverständlich,
dass man da irgendwas kritisieren will.
Komische Sache. Aber gut, möge es so sein. Wir kommen mal schnell noch zu Freiburg und Mainz, die auch europäisch im Einsatz waren. Die Freiburger haben ja bereits das Hinspiel auch zu Hause deutlich mit 3:0 gewonnen. Auswärts gab es ein 3:1 bei Celta Vigo. Jetzt geht es weiter gegen Sporting Braga im Halbfinale. Dieses 3:1 auswärts wurde unter anderem eingeleitet von Martanovic. Mua, was für ein wunderschönes Tor. Und herzlichen Glückwunsch an die Freiburger. Geile Geschichte, oder?
Auf jeden Fall. Ich war sehr überrascht nicht. Aber ich habe mich vor allem sehr gefreut.
Ja, ich auch. Und vor allem, ne, wenn du jetzt im Halbfinale bist, ich habe mal geguckt, ich glaube, das andere Halbfinale ist Aston Villa gegen Nottingham Forest. Ich gehe mal stark davon aus, dass Aston Villa weiterkommt. Boah, ein Finale.
Höchstwahrscheinlich.
Ein Finale zwischen Freiburg und Aston Villa. Das hätte schon was. Und ich finde, Braga ist schlagbar für den Sportclub.
Wenn die das wenn die eine ähnliche Leistung erbringen wie im Spiel davor, dann auf jeden Fall. Und das wär wirklich ein super, also Freiburg gegen Aston Villa, das hört sich ziemlich absurd an, irgendwie das so auszusprechen, aber es wäre auf jeden Fall ein hochinteressantes Spiel.
Auf jeden Fall. Leider, die Mainzer haben es nicht geschafft, obwohl sie das Hinspiel gewonnen hatten mit 2:0. Gab es dann auswärts bei Racing Straßburg richtig auf die Nüsse, 4:0. Daniel Batz hat zwischendurch immerhin mal noch einen Elfmeter gehalten. Geschossen hat er den nicht, das wäre unlogisch. Er hat den auf sein eigenes Tor geschossen und gleichzeitig gehalten. Krasser Typ, ich liebe
ihn. Respektabel.
Ich liebe diesen Mann, aber ja, es ging so ein bisschen dahin, als das Stadion dann angezündet war mit dem ersten, mit dem zweiten Treffer, da war es dann halt auch schwierig für den FSV da irgendwie das Momentum überhaupt noch auf die eigene Seite zu bekommen.
Ja, und das macht dann eben auch viel aus. War das zweite Spiel jetzt auswärts?
Ja, genau.
Für die Mainzer?
Das war in Straßburg.
Das ist auch noch, das unterschätzt man auch oft. Natürlich wird das nicht der Grund gewesen sein, aber es spielt auch sehr viel mit rein, gerade wenn man sich in den internationalen Bereich bewegt, ob man eben zu Hause in seinem eigenen Stadion mit seinen eigenen Fans auf gewohntem Rasen und ohne lange Anreise spielt oder ob man eben das Land verlassen muss, eine Anreise planen muss und andere Bedingungen hat. Das spielt immer noch eine etwas größere Rolle, auch wenn natürlich die Plätze mittlerweile überall angepasst sind und man jetzt nicht weiß, dass man auf irgendeinem Acker spielen muss oder wie in Berlin, wo die Plätze teilweise 30 Meter größer beziehungsweise kleiner sind oder länger beziehungsweise kürzer als da, wo man spielt, wo man sich dann groß umstellen muss. Aber es ist einfach nochmal eine zusätzliche Belastung, vor allem die Reise, und das unterschätzen, glaube ich, auch viele, wenn man sich das mal vor Augen hält, was das eigentlich für eine für eine Strapaze auch ist, da dann erstmal hinzufahren, die Konzentration die ganze Zeit hochzuhalten, den Druck auszuhalten, auch wenn du im Stadion spielst und du weißt, ab 80% der Leute sind aktiv gegen uns, das macht schon was mit einem.
Ja, auf jeden Fall. Und am Ende des Tages, ich glaube, in der Conference League waren die deutschen Mannschaften bisher ja immer sehr schlecht. Ich weiß gar nicht, ob bevor die Mainzer die K.O.-Runde erreicht hatten, ob das überhaupt schon mal eine Mannschaft vorher geschafft hat. Also bisher waren wir richtig mies in der Conference League und da ist ein Viertelfinale jetzt für den FSV. Das ist ein großer Erfolg. Ist natürlich schade, auch weil wir die Punkte der Mainzer hätten gut brauchen können, nämlich beim Kampf um den 5. Champions League-Platz gegen Spanien. So gesehen, die Spanier sind ein bisschen vor den Deutschen, vor der Bundesliga, und zwar mit 0,192 Punkten. Frag mich nicht, wie da das, ja, es gibt da irgendwie so ein Rechenmodell, wo du dann für einen Sieg 1, irgendwas kriegst und dann wird es aber noch durch die Anzahl der Mannschaften, die teilgenommen haben, noch geteilt oder so, weil ja Spanien auch eine Mannschaft mehr hatte. Dementsprechend ist, wenn die Bundesliga siegt, das ein bisschen mehr wert wie bei den Spaniern. Ist hochkompliziert, aber Lirum Larum.
Haben die Leute, die sich das ausgedacht haben, das überhaupt selber verstanden?
Ich
habe noch mal nichts, also ich blick da überhaupt nicht durch. Ich habe es auch aufgegeben, irgendwann das nachvollziehen zu können. Aber irgendwie, also, ich weiß nicht. Bei denen muss es irgendwie ganz schön gescheppert haben.
Ja.
Als sie sich das ausgedacht haben.
Offensichtlich. War ja nur die UEFA. Hatten wir das Thema ja schon. Aber wie gesagt, wir sind ganz nah an die Spanier herangerückt und sind jetzt quasi im direkten Duell, weil die La Liga hat auch noch zwei Teams, Atletico. Die spielen ja gegen Arsenal im Halbfinale der Champions League und Rayo Vallecano. Auch ein bisschen absurd, ne? Ich glaube, die sind, Conference League Halbfinale müssten die sein. Ein bisschen komisch. Atletico Madrid und Rayo Vallecano. Kein Barcelona, kein Real Madrid, kein Betis Sevilla, kein Athletic Bilbao, sondern Rayo Vallecano. Ja, gut. Why not?
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, klar. Also ich würde mal sagen, da sind wir mit Bayern gegen und Freiburg vielleicht qualitativ besser aufgestellt. Aber am Ende des Tages werden wir das hinten raus sehen. Es wäre natürlich cool, wenn wir den 5. Champions League-Platz den Spaniern noch abluchsen. England ist weit weg, die wird keiner mehr erreichen, die haben das sicher. Und es bestünde ja auch noch die Option, wenn Freiburg die Europa League gewinnt, dann hätten wir ja möglicherweise noch einen 6. Champions League-Startplatz.
Stimmt. Das wäre doch mal was. Aber mal schauen.
Ja.
Zu 0, wie viel Punkten wir uns da noch ranschleichen oder die Spanier noch hinter uns lassen können.
Auf jeden Fall. Wir werden es sehen. Direkt nicht in dieser Woche, sondern in der darauf kommenden Woche beginnen die Halbfinals. Und diese Woche haben wir ja erstmal noch Pokal-Halbfinale. Das wird bestimmt auch nicht uninteressant. Gehen wir aber rein in den Bundesligaspieltag. Ich gehe wie immer erstmal alle Spiele durch und dann gucken wir mal, worüber wir sprechen wollen. Es ging los am Freitagabend mit St. Pauli gegen Köln. Am Ende ein 1:1. Karol Metz, kann man glaube ich sagen, der tragische Held, trifft erst und verursacht dann den Elfmeter. Eine Sache vielleicht auch noch, Ragnar Ache, Saison aus, vermutlich bei den Kölnern, hat sich eine schwere Muskelverletzung zugezogen. Sehr, sehr bitter, weil den könnten die Kölner gut brauchen im Abstiegskampf. Dann ging es weiter am Samstag mit Bayer Leverkusen gegen die Augsburger, die einen bärenstarken Finn Dahmen hatte und einen Fabian Rieder, der zweimal getroffen hat. Unfassbar, dass Leverkusen dieses Spiel aus der Hand gegeben hat. Dann hatten wir ein rassiges Nordderby. Am Ende Werder Bremen gewonnen mit 3:1. Es flogen viele Dinge, die Toiletten wurden auseinandergenommen. Eieiei, werden wir bestimmt auch schon oder gleich darauf zu sprechen kommen. Es gab insgesamt 4 rote Karten, ein Doppelpack von Jens Day. Also war alles geboten, was zu einem Derby leider auch dazugehört. Die Wolfsburger haben den ersten Dreier eingefahren nach zuletzt 12 sieglosen Spielen bei Union Berlin, wo Marie-Louise Ether ihr Trainerdebüt gefeiert hat, also quasi als Cheftrainerin. Die erste Frau in der Bundesliga, die Cheftrainerin ist, werden wir gleich drüber sprechen. Der BVB ärgert sich über 2 VAR-Entscheidungen, die 2 Handelfmeter, die am Ende André Kramaric genutzt hat, am Ende ein 2:1 für die TSG. der Sieg gegen Dortmund. Niklas Süle hatte sich bei einer Aktion davon schwerer verletzt, gab es heute eine kleine Entwarnung, es sei nur eine leichte Knieverletzung, also ist es sehr wahrscheinlich, dass er in dieser Saison nochmal zum Einsatz kommen wird. Dann das Topspiel unter der Überschrift von Markus Grösche: Wir sind dieses Jahr nicht stabil, das hat die Frankfurter Eintracht eindrucksvoll wieder bewiesen. 1:3 verloren gegen RB Leipzig, dazu heute am Sonntag, nehmen wir ja auf, am frühen Nachmittag der 2:1-Sieg der Freiburger gegen Heidenheim. Ein insgesamt glücklicher Sieg. Heidenheim verballert weiter Chancen wie die Bekloppten. Also Frank Schmidt, wenn man immer denkt, Heidenheim, ja, die sind chancenlos. Vielleicht vom Abstand her sind sie es auch. Aber wenn man sich mal bedenkt, wie viele Großchancen die vergeben, da könnten durchaus, hätten sie durchaus ein paar Punkte mehr haben können. Und dann, wie gesagt, hinten raus, das haben wir ja aber schon gesagt, die Bayern haben Stuttgart geschlagen mit 4:2, müssen wir jetzt nicht nochmal groß drauf eingehen. Und bei Gladbach gegen Mainz steht es, glaube ich, noch 1:0, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe. Ich glaube, über zwei Partien müssen wir ganz besonders sprechen. Fangen wir, glaube ich, mal mit dem Nord-Derby an. Es gab insgesamt 4 rote Karten. Dementsprechend ist ja passend, dass du heute auch da bist. Ich würde mal vielleicht anfangen mit einer These. Ich fand die Leistung von Dr. Florian Exner, der ja gepfiffen hat, insgesamt nicht sehr souverän.
Würde ich so unterschreiben. Ich fand es nicht furchtbar, aber meiner Meinung nach ist ihm das Spiel langsam aber sicher etwas entglitten. Das kann einem durchaus mal passieren, wenn man, also man hat ja als Schiedsrichter eine Linie, die man fährt. Es gibt Schiedsrichter, die pfeifen ziemlich kleinlich. Es gibt Schiedsrichter, wo sich auch viele dran orientieren, Dennis Aitekin oder eben zuletzt Manuel Gräfe, die sehr viel laufen lassen. Aber das muss man dann auch immer auf beiden Seiten so halten. Und in dem Spiel hatte ich das Gefühl, dass manche Sachen, die bei der einen Mannschaft gepfiffen wurden, beim anderen Team nicht gepfiffen worden sind. Was an sich jetzt nicht schlimm ist, wenn es um 2 Freistöße im Mittelfeld gibt. Also das hat keinen großen Einfluss auf das Spiel. Aber das macht mit den Spielern was. Da macht man sich dann sofort Gedanken, beziehungsweise regt man sich dann auf. Wieso pfeifst du das vor 2 Minuten und das jetzt bei uns nicht, ist doch das Gleiche. Und das steigert sich dann immer mehr rein, wenn man als Schiedsrichter dann auch selber merkt, okay, das hätte ich vielleicht pfeifen müssen oder ah nee, war doch nichts. Dann verunsichert man sich so ein bisschen selber. Und dann, wenn sich die Spieler immer mehr aufregen und man auch irgendwo weiß, dass die Spieler sich auch zu Recht aufregen, man sich das aber natürlich nicht anmerken darf, dann entgleitet einem das Spiel langsam aber sicher. Und dann hat man vielleicht auch wie bei der ein oder anderen roten Karte dann auch das Gefühl, dass man dann jetzt irgendwie durchgreifen muss, damit man seine Autorität nicht verliert. Und so schaukelt man sich da irgendwie durch. Aber eine wirklich, also nicht souverän trifft es, glaube ich, ziemlich genau auf den Punkt, dass es eben ziemlich unsicher und wackelig gewesen ist, meiner Meinung nach.
Es gab ja witzigerweise 3 rote Karten gegen Vereinsoffizielle hinten raus, als es dann nach Schlusspfiff zur Sache ging, gegen die Co-Trainer von Werder Bremen und vom HSV, Jan Höbner und Loic Favé. Und dann hat der Physio vom HSV, glaube ich, Tim Roussis, auch nochmal rot bekommen. Im Spiel gab es dagegen nur 2, beziehungsweise eine, die ja noch zurückgenommen wurde, die von Bakary Yatta. Otele hat hingegen den Platzverweis bekommen und der hatte auch Bestand. Boah, fand ich eine viel zu harte Entscheidung.
Was war, kannst du mir da nochmal auf die Sprünge helfen? Die Situation mit Yatta sehe ich vor mir, aber die mit Otele weiß ich gar nicht mehr, was das war.
Das war doch, warte mal, ich öffne das mal nochmal schnell, weil ich kann es dir auch nicht so gut beschreiben. Ich lese mal kurz mal den Kicker vor. Nun liegt Puertas am Boden, nachdem er gegen Otele grätschte, wobei ihm der Hamburger in der Dynamik der Situation wohl eher unabsichtlich auf das Bein trat. Genau das war das.
Da habe ich mich auch sehr gewundert, dass man das als faul wertet, habe ich kein Problem mit. Das sind auch Sachen, die nicht mit Absicht passieren, sind eben Fouls. Aber eine Sache, die eben, also eine Tätlichkeit, eine rote Feldverweis, setzt ja in den meisten Fällen eine Tätlichkeit voraus. Und eine Tätlichkeit ist für mich immer Absicht. Und wenn ich dribble und mir ein Spieler dann reingrätscht und ich trete dem Spieler aufs Bein, weil ich einen Schritt nach vorne machen möchte, dann ist das für mich keine Absicht und dementsprechend hätte da mein von mir aus gelb wegen rücksichtslos, aber das hätte vollkommen ausgereicht. Da habe ich mich schon sehr gewundert, aber das ist, glaube ich, auch die rote Karte gewesen, die ich meinte, mit dem ich muss jetzt irgendwas machen, damit mir das Spiel nicht ganz aus den Händen gleitet und hier alle machen, was sie wollen. Ich stelle den jetzt vom Platz und es bleibt. Der hatte dann ja auch bestanden.
Ja, oder er rutscht halt irgendwie mit offener Sohle auf den Knöchel. Das ist ja auch keine Tätigkeit, aber das ist dann halt so eine Situation, wo es keinen Spielraum gibt. Aber in dem Fall,
wenn du die Gesundheit des Gegners aktiv gefährdest, so, ja, aber das.
Aber das war in dieser Szene nicht so. Also, der Kicker hat es gut beschrieben, das war auch viel aus der Dynamik so heraus. Und, naja. Ja, da sagt dann der VAR dann wieder, ja, gut. Kann ich halt, wobei ich glaube, es war ja eher so, dass der VAR ihn auf die Szene hingewiesen hat und es aufgrund dessen dann die rote Karte gab. Ich glaube, die wurde gar nicht sofort gezeigt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da sage ich dann wiederum, also, da frage ich mich dann wieder, dann, also, was das mit dem VAR ehrlicherweise soll. Ich gucke gerade noch mal nicht, dass ich hier was Falsches.
Da sind wir wieder bei der alten Leier. Ja, der VAR schaltet sich bei einer klaren Fehlentscheidung.
Ja, genau, hier steht
niemand
also.
Niemand weiß, was eine klare Fehlentscheidung ist.
Ja, genau, hier steht auch, der Videoschiedsrichter hat sich eingeschaltet. Also Exner hatte nicht sofort die rote Karte gezogen und dann.
Das ist ja noch schlimmer.
Also dann, ja. Kann ich auch irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Man muss aber allgemein dazu sagen, ein unfassbares Spiel. Die Tore, also Traumtore, gab es ja fast ausschließlich. Man hat bei Werder Bremen gesehen, wie wichtig einfach dieser Jens Day ist. Und man hat ja jetzt durch dieses Nordderby oder durch dieses Ergebnis, ist die Brisanz, wenn du auf die restlichen Spiele in dieser Saison guckst, ist ja noch größer geworden. Da jetzt beide Mannschaften bei 31 Punkten stehen, auch den FC trifft es ja genauso. Also, boah, wir haben sozusagen ein Nordderby bis zum Ende gegen den Abstieg. Obwohl, es können ja beide den Klassenerhalt halt schaffen, ne? Gerade wenn du guckst, gut, Wolfsburg hat jetzt mal angefangen, aber St. Pauli punktet nicht so richtig oder nur so halb.
Ja, also ich würde auch sagen, so Heidenheim hat schon auf jeden Fall einen der Abstiegsplätze gut besetzt. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass die da nochmal irgendwann wieder rauskommen. Und also bis es ganz nach unten geht, sind es ja eben auch noch also 7 Punkte Abstand, glaube ich. Deswegen, man muss es natürlich immer im Kopf behalten, dass man eben auch noch nicht sicher ist. Aber das es war ein sehr, sehr schönes Spiel. Vor allem die ersten 15, 20 Minuten ging es wirklich rauf und runter. Und auch das am besten fand ich das eine Tor für den HSV von
Glatzel, von Glatzel. Ne? Aus dem Winkel.
Setzt sich da durch, ne? Auf der Seite. Ja. Natürlich musste sofort an eine Spielerin von mir denken, an Charlotte. Hi Charlotte, ich weiß, dass du den Podcast auch hörst. an der Strafraumkante so durchzulaufen, relativ weit rechts vom Tor zu sein, kurz hochzugucken und dann es zu schaffen, den Ball mit dem Vollspann, mit so einer Kraft in die lange Ecke zu ziehen, ins kurze Netz auch noch und auch mit einer Geschwindigkeit, wo der Torwart auch überhaupt nicht rankommen kann, obwohl der Ball so lange unterwegs ist. Das ist unglaublich. Ich habe mich über jede Zeitlupe gefreut, die nochmal kam, diesen Schuss nochmal zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Da freut man sich über diese Zeitlupen. Weil du eben gesagt hast, der Abstand nach unten, also der Abstand auf dem Relegationsplatz, beträgt nur 5 Punkte. Ne? Also insofern.
Oh.
Aber auf den 17. Genau, aber auf den 17. sind es 7 Punkte. Aber trotzdem, also willst du Relegation spielen? Ich glaube eher nicht.
Nicht unbedingt.
Ich glaube eher nicht.
Also als Bundesligist, der entweder Klasse hält oder absteigt, ist man sowieso immer ein bisschen schlechter dran, weil du ja eben die ganze Saison oder mehrere Spiele eben verloren hast, damit du da landest, wohingegen derjenige, der eben aufsteigt, der eben Platz 3 in der Liga ist, ja besser geworden ist und mehr Rückenwind hat. Deswegen, also da würde ich es jetzt nicht drauf anlegen wollen unbedingt.
Naja, kannst du so nicht sagen. Also statistisch setzt sich ja eher der Bundesligist durch. Und du musst beim Zweitligisten ja auch sagen, die können ja vielleicht traurig sein, weil sie die Chance hatten, auf einen direkten Aufstiegsplatz zu kommen, dass sie letztendlich nur Dritter geworden sind. Also finde, das kann man nicht so pauschal sagen. Und umgekehrt kannst du ja auch sagen, wenn jetzt angenommen Wolfsburg von unten einen Run hinlegt, gut, der Abstand auf St. Pauli sind 2 Punkte, also die müssen keinen Run hinlegen, theoretisch. Aber, oder sagen wir mal so, würde Heidenheim den Relegationsplatz noch erreichen, dann könntest du sagen, das wäre für die in Anbetracht der Situation, das wäre ein Erfolg. So, und dann könnten die ja auch mit breiter Brust kommen.
Das stimmt. Da hast du recht. Da habe ich so nicht drüber nachgedacht.
Ja, manchmal sage ich ja auch mal kluge Dinge.
Hast du Geistesblitze?
Aber auch nur manchmal, nicht immer. Ansonsten wollen wir mal das Nordderby abschließen. Ja, es ging mal wieder nicht ohne Pyro. Das schon als die HSV-Fans da in den Block gestürmt kamen, wie die Bekloppten. Ich denke mir manchmal wirklich, Leute, ey. Vor allem, wir haben vor zwei Wochen über die Szene in Dresden gesprochen und es gab wohl heute bei Stuttgart gegen Bayern im Vorfeld des Spiels auch Auseinandersetzungen. Ich denke mir so, Leute, habt ihr denn alle nichts Besseres zu tun? Ich habe hinterher auch Bilder gesehen von der Sanitäranlage im Gästeblock im Weserstadion. Also wirklich manche Menschen, das. Aber zum Glück ist ja bald wieder Innenministerkonferenz. Da können sich dann alle wieder drüber aufregen, dass die Politiker Fußballfans generell für undiszipliniert halten und dann da Maßnahmen wieder beschließen wollen. Und dann können sich alle wieder drüber aufregen. Und ich denke mir auf der anderen Seite so, ja, die Politik übertreibt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen wir seit drei Wochen immer in irgendeinem Spiel sehen wir dann sowas. Was soll man dann noch sagen?
Es hört ja nicht auf, es wird ja auch nicht irgendwie weniger. Ich habe eher das Gefühl, dass das schlimmer wird.
Ja, beziehungsweise die Idioten werden halt auch nicht rausgezogen. Weißt du, ich denke mir mal so, wir haben doch so viele auch Ultras, die sich an dem Scheiß nicht beteiligen. Und gerade die müssten doch ein Interesse daran haben, dann, sage ich mal, die faulen, wie sagt man, die faulen Eier, sagt man das? Die faulen Äpfel, danke. Aber sozusagen, dass ein Selbstreinigungsprozess stattfindet. Ne? Und dass ich dann nicht so wie, wir haben das schon besprochen, ich wiederhole mich da an der Stelle, aber dass wir dann zum Beispiel wie in Dresden da jetzt nicht Szenen sehen, wo die Irren erst zum Hertha-Block rennen und dann wieder auf die andere Seite kommen und die Leute, die da im Block stehen, die sogar wieder über die Balustrade drüber heben, damit die Polizei die nicht kriegt. Das ist doch.
Das ist doch unmöglich. Das wirft ja auch ein total schlechtes Licht auf die jeweilige Fangemeinschaft. Ja. Und das ist einfach, das ist so weit weg von dem, wir feuern unser Team an, wir stehen hinter unserem Team. Und wenn ich dann da einfach bin und irgendwie mir es nicht darum geht, dass ich für mein Team bin, sondern gegen das andere Team, dann bin ich halt irgendwo falsch abgebogen, wenn es mir nur noch darum geht, wie bescheuert alle anderen sind. Ja, ich habe aufgehört, mich darüber aufzuregen, weil mich das auch nur noch nervt. Aber es macht mir auch ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen, gerade was diese Pyrotechnik und alles angeht, weil da auch immer mehr das Risiko steigt, dass unbeteiligte Personen, die einfach sich gerne das Spiel da angucken wollen, auch dann verletzt werden können. Beziehungsweise es dauert auch einfach immer Ewigkeiten. Es ist für die Spieler auch nicht gut, wenn das mitten im Spiel in der 25. Minute legt, auf einmal alles los. Dann stehen die da wieder 10 Minuten rum, bis sich's beruhigt hat. Dann überlegt der Schiedsrichter, ob er das Spiel abbrechen soll. Tut es dann im Endeffekt doch nicht. Dann sind die Spieler wieder kalt. 10 Minuten später zerrt sich dann irgendeiner irgendwas. Es ergibt auf so vielen Ebenen keinen Sinn.
Es hat nichts mit Fußball zu tun. Es hat nichts mit der Veranstaltung auf dem Platz zu tun. So, und ja, aber ja, ich habe da mittlerweile auch aufgegeben. Aber aufregend tue ich mich trotzdem noch darüber. So, kommen wir noch mal zu einem ganz anderen Thema. Und zwar zu den Unionern, die trotzdem verloren haben gegen den VfL Wolfsburg. Es gab ein Debüt von Marie-Luise Ether, habe ich ja schon gesagt. Die erste Trainerin in der Bundesliga. Und fangen wir vielleicht mal so an. Was im Laufe der Woche, ich habe damit schon gerechnet, dass einige oder leider waren es nicht nur einige, sondern wieder viel zu viele Menschen, natürlich eigentlich zu 99% Männer, dann auf Social Media wieder ihren geistigen Dünnschiss in die Welt geblasen haben mit, das ist eine Frau, warum macht das eine Frau, so. Und auch gestern schon wieder, als Union dann verloren hat, sie dann alle gesagt haben, ja, das kommt davon, wenn eine Frau trainiert. Ich dachte, Leute, also erstmal ist sie ja Cheftrainerin geworden, weil Steffen Baumgart entlassen wurde. Punkt 1. Punkt 2 ist ja, Ether, die war ja vorher Co-Trainerin. Also sie kommt ja jetzt nichts aus dem Niemandsland oder so. Und der nächste Punkt ist ja auch, ich weiß, Union ist Folklore und sicherlich finden die das cool, dass sie die erste Trainerin in der Bundesliga haben. Aber wenn du dir auch mal anguckst, die Unioner spielen noch gegen den Abstieg. Ne? Also das ist ja jetzt keine sportliche Situation, wo du jetzt sagst, ach komm, wir probieren jetzt einfach mal was aus, damit wir uns das auf die Visitenkarte schreiben können. Und insofern müssen sie oder muss ja Horst Held in ETA ja etwas sehen, dass sie die fachliche und menschliche Kompetenz mitbringt, dass sie diesen Job machen kann. So, und darum geht es ja am Ende. Natürlich wird sie dann auch daran gemessen werden, aber das ist nichts anderes, wie wenn das jetzt ein Mann gemacht hätte. So, also da gibt es jetzt keine Unterschiede. Sie wird an ihren Leistungen dort bemessen. So, aber das ist, nochmal, das ist ja jetzt keine Quotenbesetzung, sondern die Frau muss ja was auf dem Kasten haben und sie hat sicherlich etwas auf dem Kasten. Und das dann immer so neunmal kluge Vollidioten dann da immer, die ist eine Frau. Wirklich, diese reine Argumentation, nur weil sie ein anderes, ich sag's jetzt mal so, ein anderes Geschlechtsteil hat, ist sie weniger kompetent. Das ist im Prinzip ja die Aussage dahinter. Und da verstehe ich wirklich im Jahr 2026.
Also wenn ich als Spieler eine Trainerin hätte, dann würde ich mir von der nichts sagen.
Wir sind im Jahr 2026 und führen immer noch diese Diskussion. Das ist wirklich Wahnsinn.
Also zwei Sachen sind mir, ich habe mich versucht, davon von diesen Kommentaren fernzuhalten, aber irgendwann liest man halt mal doch irgendwas, auch wo mir dann einfach passiv Gehirnzellen absterben, während ich sowas lese, dass Leute einfach davon ausgehen, dass sie vorher auch irgendwie mit der Frauenabteilung irgendwie was zu tun hat. Ja, sie wird in der Saison, in der nächsten Saison Cheftrainerin bei den Frauen, weil Eileen Pöse, die das vorher gemacht hat, bei Union wieder in die Jugendabteilung zurück möchte und er wieder mit Juniorinnen arbeiten möchte und nicht mit den Frauen. Das wird egal wie viele Spiele sie jetzt mit Union noch gewinnt oder so, das wird auch so bleiben, dass sie nicht die Männer übernehmen wird, sondern dass sie nächste Saison Cheftrainerin der Frauen sein wird. Das ist einfach so. Aber davor hat sie ganz lange die U19 von Union trainiert. Und ich weiß auch, dass sie lieber Jungs als Mädchen trainiert. Wie das jetzt bei Männern und Frauen ist, weiß ich nicht. Aber es wird ja auch einen Grund geben, dass sie in ihrer Trainerkarriere bis jetzt, soweit ich weiß, ausschließlich Jungs beziehungsweise bei der U19 vielleicht auch schon Männermannschaften gemacht hat. Und sie eben noch dazu die höchste Lizenz besitzt, die man als Trainer beziehungsweise Trainerin haben kann. Das war ja auch immer so. Warum darf die das eigentlich? Weil sie die höchste Lizenz hat, die du haben kannst. Punkt.
Und die kriegst du nicht, weil du eine Frau bist, sondern weil du es kannst. So. Also.
Dafür musst du, also ich habe ja es gibt eine C-Lizenz, B-Lizenz, A-Lizenz und dann, glaube ich, noch Fußballlehrer und noch was anderes. Ich habe die C-Lizenz und alleine die B-Lizenz zu machen, erfordert schon mehrere Monate an Zeit und man hat ganz viele Prüfungen, Taktikprüfungen, man muss was auf dem Feld machen, man muss Übungen selber erstellen und so weiter. Das ist super, super anspruchsvoll, das zu machen. Und ich finde es auch total in Ordnung, wenn nicht alle gleich in helle Begeisterung ausbrechen. Natürlich, also ich habe das getan auf jeden Fall. Aber wenn man dem Ganzen neutral gegenübersteht, weil man den Namen noch nie gehört hat und sich einfach denkt, okay, mal gucken, was die jetzt draus macht, ich bin gespannt, das ist völlig in Ordnung, das ist ja auch legitim. Aber diese Anti-Haltung, die immer noch so stark existiert, das hat mich auch ein bisschen erschreckt. Und ein Wort zu Steffen Baumgart auch noch. Der hat seine beiden Co-Trainer, die er hatte, hat er sozusagen, sage ich jetzt mal, mitgenommen, weil die schon auch bei Köln, glaube ich, schon so ein festes Gespann sind. Deswegen, sonst, wenn ein Trainer irgendwo rausfliegt, übernimmt das ja meistens interimsweise ein Co-Trainer. Das war da auch nicht möglich, weil die auch mit dem weg waren. Und ich bin auch der Meinung, eins gegen drei gegen Heidenheim eine offizielle Begründung war, dass sie ihn eben rausgeworfen haben, aber dass da intern irgendwas nicht hingehauen haben muss, weil sie den Vertrag mit Steffen Baumgart im Januar erst vorzeitig verlängert hatten und ihn dann ein paar Monate später dann doch ihn dann rauszuwerfen, kann zumindest meiner Meinung nach nicht nur mit den Leistungen zu tun haben. Vielleicht hat er sich mit Zingler angelegt, mit dem Präsidenten. Vielleicht haben die Spieler irgendwie gesagt, dass sie mit seiner Art irgendwie nicht mehr klarkommen oder dass sonst irgendwas. Aber da wird noch ein bisschen mehr dahinter gesteckt haben, kann ich mir zumindest denken. Trotzdem freue ich mich unglaublich, dass Marie-Louise Itter dieses Amt übertragen worden ist, dass sie die Chance bekommen hat, das eben zu machen. Und ich freue mich auch auf die nächsten Spiele und bin einfach gespannt, was sie jetzt mit Union macht mit den Männern und wie die Saison dann mit zu Ende geht.
Aber
so, Monolog Ende.
Aber nochmal, sie war ja vorher unter Baumgart ja auch schon Co-Trainerin. Ne? Also
Zeit.
Ja, war sie.
Ja?
Doch, definitiv. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Sie war vorher unter Baumgart schon Co-Trainerin.
Das ist, also dann sind, weil die U19 und die ersten Männer auch vielleicht ein bisschen dichter dann zusammen, umso besser. Also ich weiß, ich kann mich nur daran erinnern, dass sie einmal 2023, glaube ich, auch schon mal ein Spiel übernommen hat, weil der damalige Trainer, dessen Namen ich vergessen habe, nicht zur Verfügung stand. Aber also das bestätigt es ja nochmal. Nichtsdestotrotz ist das auch, hat das auch meiner Meinung nach nichts irgendwie mit Marketing oder sonst irgendwas zu tun, sondern Marie-Louise Ether ist die beste Option für die Bundesligamannschaft gewesen, die sie im Verein haben. Und deswegen ist es auch meiner Meinung nach völlig berechtigt, dass sie dann das Amt übernimmt und dass da dann eben nicht geguckt wird oder was für ein Geschlecht sie hat. Ist auch ein großer Schritt für sie, weil ihr natürlich, denke ich mal, auch bewusst gewesen ist, was das in den Medien regional und überregional auslösen wird oder auslöst. Das wird sich auch noch eine Weile halten und dass dann eben noch mal mehr Leute auf sie schauen, was ja natürlich auf der einen Seite gut ist, weil es eine super Vorbildwirkung ist für andere junge Frauen und Mädchen, dass sowas möglich ist. Aber auf der anderen Seite ist da natürlich eben auch noch mal ein bisschen mehr Druck dahinter, wenn sie eben die Erste ist, die sowas macht, dass dann natürlich eben vielleicht auch alle, die da folgen, auch so ein bisschen mit dran bemessen werden. Also es ist ja das erste Mal in der Bundesliga. Ich erinnere gerne an Sabrina. Wittmann heißt sie, glaube ich. Sabrina, Entschuldigung.
Ja, ich habe mit ihr zu tun.
Schon seit längerer Zeit
schon gehabt. Logischerweise jobbedingt.
Die Männer von
Ingolstadt.
Von Ingolstadt trainiert. Und das ja auch schon eine ganze Weile macht und auch ne? Also trotzdem ist natürlich Bundesliga noch mal ein bisschen weitreichender und alles. Aber ich freue mich, dass sie das übernommen hat, um mich mal wieder zum Punkt zu kommen. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht. So.
Ich auch.
Was sagst du denn zum Spiel Union gegen Wolfsburg? So, die Statistiken sind
groß. Also letztendlich gefühlt hatte Union so viele Chancen wie zuvor in der ganzen Saison. Ich finde auch Steffen.
Ich hasse Statistiken, aber für das Spiel würde ich dir mal eine, halt einfach, also die Torschussstatistik reicht eigentlich schon. Warte. Ja, Union hat 27 Schüsse abgegeben und Wolfsburg 5. Und Union hat halt sieben von 20 Schüssen ging 7 aufs Tor und bei Wolfsburg ging von 5 Schüssen ging 4 aufs Tor.
Also man kann.
Und Union hat halt ein Tor draus gemacht und Wolfsburg 2.
Man kann aber positiv sagen, dass Ether offensichtlich ein bisschen zumindest offensiv den Schlüssel gefunden hat, auch wenn sie auch nur ein Tor erzielt haben. Aber ich sag mal so, Baumgart und Offensivfußball passte nicht unbedingt zusammen. Insofern für mich war die Entlassung auch absolut richtig. Benny hat ja schon von Anfang an, liebe Grüße, gesagt, dass Baumgart nicht für Fortschritt steht. Das hat man gesehen. Würde das mit Ether übrigens auch in die Binsen gehen, könnte es übrigens auch für Horst Held eng werden. Wirklich, seitdem Horst Held da ist,
ja.
Ich kann mich nicht an einen erfolgreichen Transfersommer erinnern. Also das ist wirklich bisher ein absolutes Mismatch. Ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Ich fand, wie gesagt, die Unioner haben gestern ein ordentliches Spiel gemacht.
Finde ich auch, vor allem, wenn man die Spiele davor betrachtet. Also Baumgart hat auch einfach hässlichen Fußball mit den Unionern.
Ja, er hat sie auch nicht weiterentwickelt, fußballerisch. Das war Stillstand.
Und also, dass da wenigstens mal ein bisschen Offensivfußball gezeigt worden ist, dass sie vor allem nicht eingeknickt sind, was ja sonst auch oft passiert ist. Und ich meine, Eta kann jetzt nicht noch selber die Tore für die Männer schießen. Das müssen sie schon irgendwie selber hinkriegen. Also ich hätte mich natürlich gefreut, wenn das erste Spiel gleich ein Sieg oder ein Unentschieden zumindest geworden wäre. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, mich weit aus dem Fenster zu lehnen, wenn die noch unter Baumgart gegen Wolfsburg gespielt hätten, dass sie da auch dann, weiß nicht, 0-3 verloren hätten oder so. Dass sie auf jeden Fall weiter weg von einem eigenen Treffer gewesen wären. Von daher ist da auf jeden Fall schon eine Steigerung zu erkennen und das ist erstmal für mich zumindest zufriedenstellend.
Ein Wort noch zu Wolfsburg. Unfassbar wichtiger Dreier, auch für Dieter Hecking, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das wurde ja auch immer enger so langsam, vor allem in den letzten Wochen, und dann wieder kein Sieg, wieder kein Sieg, wieder kein Sieg, irgendwo mal ein Punkt, aber wieder so viele Gegentore auch, dass vielleicht ist dann bei denen da der Knoten geplatzt, 5 € ins Phrasenschwein, oder es geht nächste Woche dann so weiter, das steht noch aus. Aber für sie war das auf jeden Fall jetzt unglaublich wichtig.
Um auch mal wieder den...
Ja, noch weiter unten
stehen. Ja, um auch mal wieder den Anschluss da herzustellen. Der ist jetzt natürlich wieder da. Zu St. Pauli sind es nur noch 2 Pünktchen. Ich schaue mal kurz, wie es bei Gladbach gegen Mainz steht. Da steht, glaube ich, immer noch 1-0. Insofern den Fail, den Ehrenmann der Woche, habe ich ja schon genannt. Bei dir fehlt noch die Ehrenfrau. Haben wir ja eben schon drüber gesprochen.
Genau, das ist,
ne?
Mit dem Monolog, also Marie-Louise Eter ganz klar, ohne irgendwie... ohne Zweifel, dass alleine, dass ihr das Amt angeboten worden ist und das eben auch noch anzunehmen, das ist, glaube ich, nicht so selbstverständlich, wie man sich das vorstellt, dass man ja auch sich bewusst ist mit das Vertrauen, was man genießt und die Verantwortung, die auch an so einer Aufgabe eben dranhängt, auch wenn man das nun interimsweise macht, trotzdem und auch was da eben für einen Rattenschwanz an dummen Leuten auf Social Media, generell Pressekonferenzen, mediale Aufmerksamkeit, die sie ja nicht gewohnt ist, was da alles dranhängt, das anzunehmen und sich dem zu stellen, finde ich unglaublich beeindruckend und bewundernswert.
Ausrufezeichen. Dementsprechend machen wir noch schnell die Ist-noch-was-Kategorie. Ich habe noch 2 kleine Dinge. Herzlichen Glückwunsch an Coventry City. Nach 25 Jahren haben sie den Aufstieg perfekt gemacht in die Premier League. Trainer? Wer ist der Trainer?
Da muss ich passen.
Eine, kann man sagen, englische Fußballlegende, die durchaus auch schon in England oder der in England schon große Vereine trainiert hat, aber als Trainer eher gescheitert ist bisher.
Boah.
Sag mal, ich spann mich nicht so. War WM 2010 noch Kapitän von England? Trägt die Nummer 10. Oder trug, glaube ich, damals die Nummer 10. Ist eine Chelsea-Legende.
Nee.
Frank Lampard?
Soweit ich bin. Ah! Ja, klar.
Ja.
Ja, auf den wäre ich jetzt nicht gekommen. Der war Kapitän von England. Krass.
Doch, oder?
Okay, du kannst dich ja an die WM 2010 ein bisschen besser erinnern als ich. Du warst ja 2 Jahre älter.
Ja, also ich meine schon, okay. Aber auf jeden Fall eine Chelsea-Legende durch und durch. Und er hatte ja auch schon größere Stationen. Und umso beeindruckender ist, ne, dass er, es lief ja bisher in seiner Trainerkarriere eher nicht so erfolgreich. Hat ja Gründe, warum die Engländer jetzt international nicht so. Ja, muss man ja so sagen. England, Mutterland des Fußballs, aber international auch englische Trainer, eher nicht so dolle. Aber
eher wenig, ja.
Jetzt mit Coventry zurück in der Premier League, finde ich sehr, sehr spannend. Sehr cool auch mal ein ganz anderes Gesicht auch mal wieder zu sehen. Das wird spannend, wobei, wenn es mit Tottenham so weitergeht, dann werde ich nächstes Jahr nicht viel Premier League gucken. da wird das nichts mit Coventry. Aber schauen wir mal. Was ich halt besonders schön finde, denn rund 5000 Fans erhalten jetzt quasi für die Premier League ihre Dauerkarte gratis. Und zwar war das 2023 wohl schon so, dass der Verein ein Premier League Package angeboten hat mit eingefrorenen Preisen für 5 Jahre und mit dem Versprechen, dass, wenn sie aufsteigen, wie gesagt, das erste Jahr in der Premier League, dann die Dauerkarte gratis ist. Geile Geschichte, ne?
Ist ein super, finde ich super, dass sie das, dass da sowas auch nicht nur groß angekündigt, sondern dann auch umgesetzt wird.
Und damit kommen wir noch zu einer anderen englischen Trainerpersonalie, nämlich der AFC Bournemouth hat zur neuen Saison einen neuen Trainer. Und Finn weiß natürlich, wer das sein wird. Hast du nicht Plädigol verfolgt?
Nee.
Es ist einer, der die Bundesliga sehr gut kennt. Vor allem den RB-Kosmos sehr gut kennt. Der aktuell keinen Verein hat. Nein, Jürgen Klopp, ich bitte dich.
Ich weiß es nicht, Mann.
Marco Rose.
Der den RB-Kosmos? Oh Gott, den gibt's ja auch noch. Stimmt. Ja, also als er bei Gladbach weg war, war der dann Geschichte für mich. Aber ja, dass der mal wieder aus der Versenkung auftaucht, Wahnsinn.
Ja, der wird Trainer zur neuen Saison in Bournemouth. Auch interessant, ne? Also.
Ja, also ich fand das, was er bei Gladbach gemacht hat, damals sehr gut. Aber auch bei Leipzig.
Bei Dortmund,
nicht
ne?
Nicht unerfolgreich, wenn ich mich erinnere. Auch. Da bin ich gespannt, was da. Also es kommt natürlich oft darauf an, was die Erwartungen dann an ihn sind. Aber es wird ja einen Grund geben, warum er verpflichtet worden ist.
Also er wollte schon immer mal in der Premier League coachen, hat er, glaube ich, mal gesagt. Bournemouth ist jetzt natürlich ja so ein bisschen Premier League-Idylle, stehen aber immerhin im Mittelfeld. Also man kann sagen, ist so ein bisschen das Elversberg der Premier League wahrscheinlich. Also die auch wirklich auch den...
Das ist ein guter Vergleich.
Finde ich auch. Also auch wenn du das Stadion da siehst, das wäre wahrscheinlich in Deutschland nicht mal Drittliga-tauglich, weil ich glaube, die Kapazität sehr gering ist. Aber es hat so einen gewissen britischen Charme. Und Bournemouth, wie gesagt, macht seit Jahren sehr, sehr gut. Also sind eigentlich in den letzten Jahren auch nicht im Abstiegskampf gewesen. Ich glaube, sie hatten es zwischendurch auch mal nach Europa geschafft. Also könnte man jetzt als erstes sagen, ja, Bournemouth, komisches Ding, aber eigentlich ein solider Premier League-Verein. Und das könnte, glaube ich, für Marco Rose könnte ein guter Club sein. Schauen wir mal.
Wir sind gespannt.
Ja, bei den Cherries. Ah, wunderschön. Das werde ich nächstes Jahr vermissen. Fahr dann nächstes Jahr auswärts nach Millwall. Und man sagt ja immer schön, dieses ist ja mittlerweile ein englisches Sprichwort, an einem Mittwochabend in Stoke oder so. Wenn es regnet. Irgendwie so war das. Freue ich mich dann sehr drauf. Finn, wir haben es geschafft mit technischen Problemen und mit ein bisschen Kopfsalat, beziehungsweise Gedankensalat, nicht Kopf. Oh Gott. Ja, ihr merkt.
So viel dazu, ja.
Hat wieder
es
super.
Es ist Sonntagabend. Das merkt man ein bisschen.
Möchtest du gern noch was loswerden zum Abschied? Erstmal vielen Dank, dass du auch wieder mit dabei warst, deine Expertise mit uns geteilt
sehr
hast.
Sehr gerne.
Und ich werde jetzt nie wieder etwas gegen Torhüter sagen.
Du kannst sehr gerne was gegen Torhüter sagen. Ich korrigiere dich da sehr gerne. Nein, es hat mir sehr großen Spaß gemacht, wie immer. Ich habe auch aktiv David gefragt, ob ich mal wieder dabei sein kann. Von daher ging das auch von mir aus. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
Na, wunderschön. Ich musste auch nicht lange überlegen. Also ich habe sowieso noch gesucht. Und weißt du, das Gute ist ja mittlerweile auch an euch da draußen, dass ja der Pool an Leuten, die ich habe, die immer wieder hier im Podcast kommen, ja mittlerweile sehr groß geworden ist, dass ich jetzt sogar an dem Punkt bin, dass ich teilweise da sitze, boah, wen musst du mal wieder fragen? Wer war denn schon eine Weile nicht mehr dabei? Du
ist das nicht
du vergisst schön? Das teilweise tatsächlich und das ist wirklich kein Vorwurf an euch da draußen, aber das... Ich war dankbar, als du geschrieben hattest, weil Punkt A habe ich noch jemanden gesucht und Punkt B, stimmt, Finn war auch schon eine Weile nicht mehr da, wird mal wieder Zeit. Also, hat gematcht.
Als ich meinen Spielerinnen den Podcast gezeigt habe, einer hat dann runtergescrollt bis zum Anfang und meinte dann auch, oh, in der ersten Zeit, da war es ja immer nur du und Benni dabei. Und dann waren es immer mehr Leute. Und ich so, ja, stimmt, dann Benni und ich ist eigentlich nur abgewechselt.
Das stimmt wohl. Ja.
Es ist doch schön, dass du mittlerweile so eine große Anzahl an verschiedenen Leuten hast. Es ist ja auch immer interessant, mal andere Leute zu hören, die andere Meinungen und andere Schwerpunkte, sage ich mal, haben. Es ist doch schön, da auch Abwechslung drin zu haben.
Auf jeden Fall.
Auch für die Zuhörer höchstwahrscheinlich.
Auf jeden Fall. Und nächste Woche kann ich euch verraten, wird jemand brandneues dazukommen. Aber ich verrate noch nicht, wer es ist. Es ist tatsächlich auch jemand... wenn ich sage, es ist jemand aus dem Sportjournalismus, ist das jetzt ehrlicherweise keine Überraschung. Ist ja ein Fußballpodcast, aber es ist jemand aus dem Sportjournalismus. Kleiner Tipp, man hört ihn häufig, wenn ihr irgendwie so Radioübertragungen der ARD hört. Aber mehr sage ich noch nicht. Freue ich mich auch sehr drauf Und bin sehr gespannt. Nochmal vielen Dank, Finn. Vielen Dank an euch da draußen.
Sehr gerne.
Teilt den Podcast gerne, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt. Schreibt ihr uns gerne. Football's Coming Home auf Instagram ist da die richtige Anlaufstelle. Oder schaut in unsere Shownotes, da ist auch, stehen auch E-Mail-Adressen hin drin, die ich ab und zu mal alle halbe Jahre mal durchgucke. Nein, Quatsch. Schau da schon öfter rein. Ansonsten, wie gesagt, bis nächste Woche. Viel Spaß jetzt beim DFB-Pokal in der kommenden Woche und macht's gut. Ciao, tschüss. It's coming home, it's coming home.